IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der IGEFA. In der aktuellen Staffel, es ist ja bereits unsere 11., führe ich Gespräche mit bekannten Journalistinnen und Journalisten, die in den Gesundheitsressorts der österreichischen Medien arbeiten. In unserem Podcast geht es heute um etwas ganz Alltägliches, nämlich die Art und Weise, wie wir täglich Gesundheitsentscheidungen treffen. Das ist ja eigentlich etwas ziemlich Selbstverständliches und meistens fällt es uns gar nicht weiter auf. Wir behandeln zum Beispiel eine Erkältung, wir lindern Kopfschmerzen oder wir entscheiden, ob wir mit unseren Beschwerden gleich zur Ärztin gehen oder vielleicht zuerst eine Apotheke aufsuchen. Gleichzeitig lesen wir in den Medien Schlagzeilen über Risiken, Nebenwirkungen und neue Studienergebnisse, die vielleicht manchmal mehr verunsichern als Hilfestellung geben. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie erzählen Zahlen eine Geschichte, ohne Angst zu machen? Wie gelingt es, Nutzen und Risiko korrekt einzuordnen? Und welche Rolle spielt Selfcare dabei für jede und jeden von uns? Und natürlich auch für unser Gesundheitssystem. Darüber spreche ich heute mit einer Journalistin, über deren Schreibtisch täglich viele Gesundheitsinformationen gehen. Herzlich willkommen, Sonja Krause von der Kleinen Zeitung. Schön, dass Sie sich für unser Podcastgespräch Zeit nehmen.
Danke für die Einladung.
Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen aus dem Gesundheitsjournalismus. Wir steigen direkt ins Thema ein. Ich darf es vorher nur kurz vorstellen. Sonja Krause, wie könnte es anders sein, wenn man bei der Kleinen Zeitung arbeitet, ist geboren und aufgewachsen in Graz. Seit 2008 ist sie für die Kleine Zeitung tätig und seit 2013 ist ihr redaktioneller Schwerpunkt das große Thema Gesundheit. In ihrer journalistischen Arbeit befasst sich Frau Krause mit gesundheitspolitischen Fragestellungen ebenso wie mit medizinischen Innovationen. Und bereits zweimal wurden ihre Artikel mit dem Pressepreis der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie ausgezeichnet. Heute geht es, wie gesagt, um Zahlen. Und ich glaube, wir können alle zustimmen, dass Zahlen für sich genommen ja weder gut noch schlecht sind. Zahlen brauchen immer einen Kontext. Und genau dieser Kontext entscheidet bei Gesundheitsthemen darüber, ob Menschen selbstbewusst handeln oder vielleicht sogar Angst bekommen. Frau Krause, wenn wir heute über Risiko, Nutzen und Unsicherheit sprechen, geht es ja letztlich um Vertrauen. Es geht um Vertrauen in Informationen, es geht um Vertrauen in Zahlen und es geht um Vertrauen in die eigene Entscheidung. Warum erleben wir es so oft, dass Gesundheitszahlen vielleicht eher Angst auslösen als Orientierung geben?
Ist das so?
Ich habe schon das Gefühl.
Wir sollten es eher für die Kleine Zeitung lesen. Oh, ja. Also ich, in meiner persönlichen Arbeit versuchen wir möglichst wenig mit Angst zu arbeiten, weil Angst natürlich eine Emotion ist, die jetzt nicht unbedingt dazu animiert, aktiv zu werden, sondern eher lähmend ist. Von daher hoffe ich nicht, dass Gesundheitsberichterstattung nur Angst macht. Man kann natürlich auf Zahlen immer, Sie haben es eh gesagt, man kann aus zwei Perspektiven draufblicken. Man kann sagen, diese Zahlen zeigen uns etwas Schreckliches und wir schauen nur auf das Negative. Es gibt aber natürlich auch ganz viele Zahlen im Gesundheitswesen, die den Fortschritt belegen, die Innovation belegen, die ganz positive Nachrichten vermitteln. Jetzt nur ein Beispiel, das mir gerade einfällt. Wir haben vor kurzem eine Geschichte darüber gemacht, wie viel Prozent der Kinder mit Leukämie mittlerweile schon geheilt werden können heutzutage im Vergleich zu noch vor 30, 40 Jahren. Also Zahlen können auch sehr positive Geschichten erzählen. Man muss immer nur eben, wie Sie auch richtig gesagt haben, quasi seine Perspektive darauf legen.
Ein sehr schönes Beispiel. Steigen wir ein in unser Thema, nämlich konkret über Selfcare und Consumer Healthcare und eben diesen eigenverantwortlichen Umgang mit der persönlichen Gesundheit. Da können wir anhand von Umfragen feststellen, dass eine Mehrheit der Menschen bei leichten Beschwerden Selbstmedikation wählt. Fast jeder von uns hat schon rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte verwendet, wenn es um Halsweh, Magenschmerzen und so weiter geht. Ganz aktuelle Zahlen aus Österreich haben wir dazu leider nicht, aber unser Schwesternverband Pharma Deutschland hat erhoben, dass 83% der Befragten bei leichten Beschwerden auf rezeptfreie Arzneimittel zurückgreifen. Und auch die Jungen, so zum Beispiel die 30- bis 39-Jährigen, mit 94% hier besonders aktiv sind. Wie würden Sie diese Information als Gesundheitsjournalistin interpretieren und wie würden Sie es in Ihrer Berichterstattung verwenden? Welche Aspekte würden Sie aufgreifen, um den Leserinnen einerseits den Nutzen, aber auch das Risiko zu erklären?
Also zunächst muss ich einmal sagen, wenn wir über Gesundheitskompetenz sprechen, dann ist das für mich einmal zuallererst immer so das Thema Prävention oder eben auch, wie Sie es genannt haben, Self-Care, Consumer Healthcare. Denke ich einmal als erstes als Gesundheitsjournalistin an das Thema Prävention. Also was kann ich überhaupt selber tun, um gar nicht in die Lage zu kommen, dass ich krank werde, dass ich Medikation brauche. Diese Sache mit der Selbstmedikation aus der Apotheke ist natürlich was ganz Logisches. Also das macht natürlich jeder und es ist ja auch so ein Teil von Gesundheitskompetenz, dass man sich einmal auch selbst zu helfen weiß. Man könnte natürlich auch da wieder aus verschiedenen Perspektiven drauf blicken. Einerseits könnte man mal sagen, ja, okay, das ist, also wir sind anscheinend in der glücklichen Lage, dass wir uns selbst helfen können, dass es da auch Anlaufstellen gibt, wo man sich selbst helfen kann. Man könnte natürlich auch drauf schauen und die Frage stellen, warum ist es denn so, dass sich viele selbst helfen müssen? Haben wir ein Problem damit, zum Beispiel rechtzeitig zum Arzt zu kommen oder zeitnah zum Arzt zu kommen? Also bin ich quasi gezwungen dazu, dass ich mich selbst mit Medikamenten versorge, weil ich so lange Wartezeiten auf einen Arzttermin habe? Das könnte eine Geschichte sein, die vielleicht dahinter steckt. Es könnte natürlich auch die Frage sein, sich selbst zu behandeln dazu, dass ich vielleicht zu lange herumdoktor, verzögert das vielleicht Diagnosen, werden dadurch Diagnosen verschleppt. Also das sind mögliche Herangehensweisen, aber da mit der einen Zahl weiß man dann natürlich noch nicht genau, was wirklich dahinter steckt. Und vielleicht ist es auch einfach nur dieses, der gesunde Hausverstand zu sagen, ich habe Halskratzen und ich hole mir halt schnell eine Tablette, um das zu behandeln. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven, wo es halt immer die Frage ist, wie tief möchte ich dahinter blicken und wie viele Informationen habe ich dazu auch, ob die Leute dann auch angegeben haben, warum sie sich selbst behandeln, ist ja die Frage. Ne? Also ist es einfach nur eine praktische Lösung oder ist es eine Notlage, in der man sich befindet? Kann beides sein.
Danke für Ihre Antwort. Ich finde, aus Ihrer Antwort hat man schon gesehen, wie die journalistische Arbeit, wie was für ein Balanceakt das ist zwischen Aufklärung, war es vielleicht wirklich nur, weil jeder weiß, wie man Halsschmerzen behandelt oder eben, oh mein Gott, gibt es keine Ärzte mehr oder dramatisieren oder ich weiß nicht. Ja? Genau. Vielen Dank für die spannende Antwort. Was ist, glauben Sie, der Reiz von alarmierenden Schlagzeilen? Was steckt denn da für eine Strategie dahinter?
Also alarmierend, ja, also wir müssen natürlich die Leute dazu bringen, dass sie unsere Texte lesen, weil sonst schreiben wir sie halt quasi für niemanden. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Auch hier ist es wieder ein Balanceakt zwischen alarmierend und interesseweckend. Also ich versuche mich natürlich eher auf der Seite des Interesseweckenden, aber natürlich kann man mit einer catchy Schlagzeile kann man natürlich schon Aufmerksamkeit auch auf Themen lenken, die jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so spannend daherkommen. Also was bei uns oder für mich immer an erster Stelle steht in meinen Artikeln oder meiner Berichterstattung, ist immer die Frage, was bedeutet das für mich als Leserin, als Leser? Was bedeutet diese Information für mein Leben? Also das ist, finde ich, die Aufgabe, die wir Journalistinnen und Journalisten haben, relevant zu sein für den unmittelbaren Lebensbereich unserer Leser. Weil ich kann viel erzählen, aber es soll ja doch irgendwie was mit demjenigen zu tun haben, der das liest. Von daher muss man halt immer eben diese Balance finden zwischen, ich mache meine Geschichte möglichst interessant, habe dann aber natürlich in dem Text die Möglichkeit, dann viel detailreicher auf das Thema einzugehen. Also hinter einer alarmierenden Schlagzeile steht dann hoffentlich eine ausgewogene Geschichte, die eben im besten Fall irgendeine Art von Mehrwert für, konstruktiven Mehrwert vor allem für die Leserin und den Leser hat, sodass man selbst auch was daraus mitnimmt. Das ist zumindest mein Anspruch.
Kommen wir zurück auf das Thema Zahlen. In welchem Kontext stellen Sie zum Beispiel Studienergebnisse und wie schaffen Sie es, dass aus Zahlen und Fakten wirklich, wie Sie haben es vorher kurz angesprochen, diese Hilfestellung für Leser wird?
Also wenn wir über Studien berichten, dann ist da natürlich vorher so eine Entscheidungsfindung. Also wie entscheiden wir, über welche Studien wir berichten? Wo wurde die veröffentlicht? Wie wurde sie durchgeführt? Wie viele Teilnehmer gab es da? Das ist natürlich ein Unterschied, ob da 1 Million Probanden waren oder 10. Also das sind natürlich alles Kriterien, auf die wir natürlich schon schauen müssen. Und was wir dann natürlich auch meistens machen, ist, nachdem ja meine direkte Kollegin und ich, wir sind Gesundheitsjournalistinnen, aber wir sind keine Medizinerinnen. Von daher holen wir uns dann Expertenrat. Also wir versuchen das dann immer mit denjenigen Ärzten, Medizinern, Gesundheitsberufen, wie auch immer, so einzuordnen, dass man sagt, okay, welche Aussage steht da wirklich drinnen, was bedeutet das eben wiederum für den konkreten Alltag. Und da haben wir eben das Privileg, dass wir da auf die besten Leute quasi zugreifen können, weil das ist ja unser großes Glück als Journalistinnen und Journalisten, dass die meisten Leute mit uns reden, zum Glück, und uns helfen, diese Dinge auch im Kosmos des jeweiligen Fachbereichs gut einzuordnen und auch gut zu erklären, was jetzt diese eine Studie wirklich bedeutet im Gesamtkontext. Also das ist immer ganz wichtig. Und dann eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich finde es immer sehr wichtig, das herunterzubrechen und zu sagen, okay, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Wie kann ich die in meinen Alltag integrieren? Als Beispiel fällt mir jetzt ein, also das große Thema Ernährung, da gibt es ja ständig neue Erkenntnisse und neue Daten, wie sehr sich das Leben verlängert. Wenn ich das esse, wie sehr sich das Leben verkürzt, wenn ich zu viel davon esse. Und ich glaube, das ist dann immer wichtig zu sagen, dass es halt nicht immer nur dieses eine Lebensmittel ist, sondern dass man es immer um die Gesamtheit geht. Und ich glaube, das sind so Aufgaben, die wir erfüllen können, zu sagen, schauen wir doch aufs große Ganze, schauen wir doch, oder eben das Beispiel, wir sollen mehr Pflanzen essen. Ja, aber wie? Also wie komme ich denn dorthin, wenn ich jetzt jeden zweiten Tag Fleisch am Teller habe? Wie schaffe ich es, den Weg dorthin zu gehen? Und das sind so Dinge, die wir, glaube ich, leisten können und nicht nur sagen, okay, das ist die neue Erkenntnis, jetzt mach du was damit.
Und was sind Ihre wichtigsten Qualitätskriterien, abgesehen davon, ob vielleicht ein Arzt sagt, ja, diese Studie ist gut oder Sie dabei unterstützt, haben Sie da irgendwelche Selektionskriterien?
Ja, wie ich es eh schon gesagt habe, also es ist mal, wo wurde sie veröffentlicht, also ist es ein anerkanntes Fachmagazin, wie wurde sie durchgeführt, ist es eine Doppelblindstudie, ist sie placebo-kontrolliert, all diese Dinge. Und natürlich auch die Größe, also wie viele Probanden waren eingeschlossen, auf solche Sachen schauen wir halt. Genau. Und wie wurde sie auch rezipiert? Also wir rechnen ja nicht über jede Studie, aber wenn das jetzt dann schon in vielen Medien war oder eben in Fachmedien diskutiert wurde, dann schauen wir uns das auch natürlich an.
Und wie kommen Sie zu den Themen?
Boah. Das ist, also vieles ist saisonal bedingt. Wir sind auch ein bisschen saisonal getrieben. Es gibt halt den Jahresplan von Grippesaison, Pollensaison. Dann kommt der Sommer mit ganz gespackten Themen wie, was bringe ich mir aus dem Urlaub mit weiß ich nicht, Magen-Darm-Verstimmungen oder sexuell übertragbaren Krankheiten. Und dann kommt eh schon bald wieder die Erkältungssaison mit dem Herbst. Also wir sind einerseits saisonal getrieben. Wir haben das Glück, dass wir ja sehr regional verwurzelt sind, auch in der Steiermark. Das heißt, da kommt halt vieles, was auch einfach hier bei uns passiert. Also einerseits an Patientengeschichten, was natürlich immer besonders berührend sein kann, wenn sich Leute bei uns melden oder wenn wir es irgendwie mitkriegen, dass es da besonders berührende Geschichten oder spezielle Geschichten von Patientinnen und Patienten gibt. Ja, oder natürlich große Studienerkenntnisse, die neu sind, Kongresse, die passieren. Also es ist so eine wilde Mischung aus, was jedes Jahr kommt und was dann doch ganz was Neues ist.
Social Media.
Ja.
Natürlich auch in den Gesundheitsinformationen allgegenwärtig. Ja. Und nicht selten vertrauen die Menschen auf Influencer, die wie Fachleute wahrscheinlich meist auch daherkommen. Oder wie verändert Social Media aus Ihrer Sicht die Risikowahrnehmung bei Gesundheitsthemen?
Ja, also ich glaube, was Influencer halt sehr gut schaffen, ist, dass sie diese Nähe herstellen. Also dass man als Konsument das Gefühl hat, ich rede quasi mit einer guten Freundin oder einem guten Freund. Und das ist etwas, wo wir uns als Medium noch etwas schwerer tun, aber wo sich, glaube ich, auch vor allem eben Ärztinnen, Ärzte oder Gesundheitsfachleute auch viel schwerer tun, weil sie halt nicht diese Ebene haben, zu sagen, okay, wir sind quasi ganz eng und sehr, sehr nah, sondern halt auf einem anderen Level kommunizieren. Also ich glaube, das ist was die uns ein bisschen voraus haben. Und natürlich, wenn das jetzt jemand mir erzählt, von dem ich denke, dass oder das Gefühl habe, das ist jemand, der will nur mein Bestes, weil er halt wie ein Freund oder eine Freundin ist, dann ist das natürlich ganz ein ganz anderes Verhältnis und das schenkt man natürlich auch viel, viel mehr Glauben und gibt Vorschussvertrauen demjenigen, glaube ich, und hinterfragt vielleicht viel weniger, als das jetzt bei uns getan wird. Also wir haben schon sehr kritische Userinnen und kritische Leser, wo das natürlich sehr, sehr, sehr stark hinterfragt wird, warum wir was schreiben. Und das ist in einem nahen Verhältnis, das über Social Media suggeriert wird, wahrscheinlich anders.
Was würden Sie denn an Konsumentinnen und Konsumenten raten? Woran erkennt man diese gesund klingende Desinformation?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer zu hinterfragen, ob derjenige Influencer denn damit irgendwelche persönlichen Interessen vertritt. Also wird damit irgendwas verkauft? Gibt es danach einen Webshop dahinter dieser Gesundheitsinformation? Und natürlich kann man halt auch immer fragen, woher weiß der das eigentlich? Was ist seine Berechtigung, über so ein Thema zu sprechen, außer vielleicht die eigene Betroffenheit? Aber ich glaube, so dieser erste Schritt ist immer zu fragen, gibt es dahinter irgendeinen finanziellen Zweck, warum jetzt Werbung oder eben positiv für was auch immer über gesprochen wird? Und oft gibt es dann ja Kooperationen oder einen Webshop dahinter, wo man dann relativ gut sehen kann, warum das gerade so gut wirken soll.
Nächste Entwicklung, KI-Tools, die natürlich an Gesundheitsinformation eine große Rolle spielen. Wir kommen weg von Dr. Google hin zu Dr. ChatGPT. Die Vorteile, was sind die Nachteile Ihrer Meinung nach?
Ja, also ich glaube schon, dass es als erster Schritt natürlich schon immer ein Ansprechpartner sein kann. Es ist ja ganz eine ganz logische Verhaltensweise zu sagen, okay, ich habe was und ich google jetzt einmal. Oder eben, wenn ich jetzt schon so ist in allen anderen Lebensbereichen ChatGPT befrage, dann werde ich es dort auch tun. Es ist halt immer die Frage, wie gehe ich dann damit um, was da am Ende rauskommt. Also glaube ich das dann alles quasi uneingeschränkt oder ist es für mich vielleicht ein erster Schritt, um mal überhaupt zu entscheiden, ist das jetzt was wirklich schwerwiegend ist oder ist es vielleicht eh nur mein übliches Halskatzen nach zu viel Reden? Also der nächste Schritt danach, glaube ich, ist entscheidend. Also gehe ich dann mit der Information, die ich dort gewonnen habe, gehe ich dann damit zu einem echten Fachmann, einer Fachfrau oder reicht mir das dann schon? Das ist dann wahrscheinlich meistens zu wenig. Also wahrscheinlich ist es der Schritt danach, der dann entscheidend ist, glaube ich.
Kommen wir wieder zurück zur Selbstbehandlung, die ganz selbstverständlich in unserem Alltag stattfindet. Wird diese Form der Eigenverantwortung, finden Sie in den Medien, eher positiv oder eher kritisch dargestellt? Oder mal so, oder wie ist so Ihr Eindruck?
Also jetzt kann ich nur wieder von meiner Perspektive sprechen. Was mir schon vorkommt und was ich auch jetzt im Gespräch mit vielen Ärztinnen und Ärzten höre, ist, dass das sehr viel an Hausverstand und so an Dingen, die man vielleicht von seiner Mama oder seiner Oma lernt, dass da sehr viel verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Also ich weiß das jetzt vor allem von Kinderärztinnen und Kinderärzten, die sagen, das Kind hat keine Stunde Fieber und schon stehen die Eltern da und halten das Kind hin und sagen, mach was. Oder vielleicht sogar auf der Notaufnahme, auf der Kinderklinik ist in Graz auch ein großes Thema. Also ich persönlich finde, dass es schon eine gewisse Eigenverantwortlichkeit auch im Bereich Gesundheit braucht, dass man sich mit ganz einfachen Dingen mal zu helfen weiß und auch mal selbst versucht, Beschwerden zu lindern, gerade auch als ich bin ja selbst auch Mama, gerade als Elternteil, dass man nicht sofort immer gleich die größte Eskalationsstufe ausruft, wenn man mal Fieber hat. Das ist ja jetzt nicht per se schon dramatisch. Also von daher würde ich das sehr positiv betrachten, dass man eine gewisse Eigenverantwortung hat, auch im Umgang mit seiner Gesundheit und, wie ich es vorher schon gesagt habe, natürlich auch im Sinne der Prävention, dass man einfach selber auf sich schaut und einfach darauf schaut, dass man vieles tut, was gesund ist und wenig tut, was ungesund ist.
Und was können Politik, Medien, pharmazeutische Industrie dazu beitragen, um den Menschen ihre Gesundheitskompetenz und Eigenverantwortung zu geben, zu stärken?
Also ich würde, also was wir eben versuchen ist, das, was ich eh auch schon vorher beschrieben habe, so dieses eben, was kann ich selber tun, um gewisse Dinge zu erreichen oder gewisse Dinge zu vermeiden, Risiken zu senken, positiven Mehrwert zu gewinnen. Immer diese Frage, was bedeutet für mich, was bedeutet für meinen Alltag zu stellen. Wir versuchen das natürlich auch mit ganz gezielten Geschichten. Also jetzt nur zum Beispiel, wir haben jetzt zum Jahreswechsel eine große Geschichte gemacht. Wie kann ich Erkenntnisse des letzten Jahres für meinen Alltag positiv nutzen im Sinne von Dinge, die ich mir fürs neue Jahr vornehme? Vielleicht mal Intervallfasten ausprobieren oder 2 bis 3 Tassen Kaffee am Morgen sind relativ gesund, hat man letztes Jahr herausgefunden. Also das sind so Dinge, die man vielleicht sich vornehmen kann fürs neue Jahr. Und da haben wir versucht, so Ideen zu geben, was man da mitnehmen kann. Aber es ist schon, ich glaube, es ist eine große Frage, also Gesundheitskompetenz ist eine große Frage von Bildung einfach. Und ich glaube, dass, ja, wenn Sie die Politik ansprechen, gehört das eben wahrscheinlich schon ab den ersten Bildungseinrichtungen, ab Kindergarten sollte das auch vermittelt werden, dass ich ganz viel selber in der Hand habe, dass es eben eine Entscheidung ist, was ich meinem Körper zuführe und damit ganz viel dann für meine Gesundheit tun kann, dass Bewegung super ist und Spaß macht. Solche Dinge, glaube ich, können nicht früh genug beginnen. Also das ist auch eine Bildungsfrage.
Sehen Sie sich als Journalistin auch im Auftrag, für diese Bildung beizutragen?
In meinem persönlichen Verständnis schon, ja. Finde ich schon. Weil es eben, finde ich schon, mein Anspruch ist, eben diese Perspektive zu geben, was bringt es mir, was tut es für mich, alles, was wir in Gesundheitsinformation vermitteln. Und das sehe ich jetzt schon in meinem Selbstverständnis und meinem Beruf, Werkzeuge zu geben, wie ich eben auf mich schauen kann.
Vielen Dank für die spannende Einblicke in Ihre Arbeit.
Sehr gerne.
Die allerletzte Frage dürfen Sie gerne mit einem Augenzwinkern beantworten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, um die catchy Headline.
Ja.
Und meine Frage an Sie als Fachfrau, welche gute Headline geben Sie unserer Podcast-Folge?
Ui, das ist jetzt... Das ist jetzt schnell gefragt, ja. Aber normalerweise schreibe ich zuerst den Text und mach dann die Headline. Vielleicht mit einem Warum-Titel, warum jede und jeder von uns besser auf sich schauen sollte.
Super, vielen Dank, herzlichen Dank, dass Sie bei uns dabei waren und so viel Interessantes über die journalistische Praxis erzählt haben. Unser Thema war heute die Gratwanderung zwischen Risiko und Nutzen und zwar ganz konkret auf die Eigenverantwortung in der Gesundheit. Wir konnten feststellen, dass es hier ja nicht um Selbstdiagnosen bei schweren Erkrankungen geht, sondern um klar abgegrenzte, gut behandelbare Beschwerden, wie etwa Kopfschmerz, Erkältung, Magen-Darm-Probleme und vieles mehr. Genau hier liegt die Stärke der Selbstmedikation, die durch verantwortungsvolle Berichterstattung die richtige Begleitung erhält. Vielen Dank, Frau Krause, dass Sie uns hier hinter die Kulissen Ihrer Arbeit haben blicken lassen. Danke, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Liebes Podcast-Publikum, danke fürs Zuhören heute. Ich hoffe, Sie konnten sich einige interessante Tipps für Ihren Umgang mit dem Gesundheitsjournalismus mitnehmen. Ich lade Sie herzlich ein, seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn ich mit einem bekannten Gesundheitsjournalisten über die Mythen in der TikTok-Medizin sprechen werde.